Ich möchte vor der Predigt noch einmal mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir haben Lieder gesungen gerade, die dir die Ehre geben und die deutlich machen, dass wir unser Leben von dir erwarten und erbitten. Wir sehen auf dich, wir hören auf dich, wir warten auf dich. Herr, und nun wollen wir auf dich hören und dich bitten, dass du an jeden von uns hier in diesem Raum, aber auch an denen, die den Gottesdienst im Nachhinein über Internet ansehen werden, dass du zu uns sprichst und das eine Wort zu uns redest, das uns leben lässt, das uns lieben lässt, hoffen und weiter warten lässt auf dich. Wir bitten, dass du in und unter all den Worten, die ich zu machen vermag, das eine Wort an den uns jeden richtest, das uns leben und glauben und dir nachfolgen lässt. Segne mein Reden und segne unser Hören. Amen. Wir haben den Wochenvers ja schon gehört. Der Wochenvers dieser Woche ruft uns zu grundlegenden Handeln oder ruft uns das grundlegende Handeln Jesu ins Bewusstsein. Wir haben es gelesen, hier auch an der Leinwand aus dem zweiten Timotheusbrief. Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Der Vers erinnert an Karfreitag und Ostern. Jesus Christus, so glauben wir und bekennen wir, ist für uns konkreter, ist für mich ans Kreuz gegangen und ist gestorben. Meine Schuld hat er auf sich genommen und durch seinen Tod bezahlt der Sündenlohn. In Römer 6, 23 schreibt der Apostel Paulus, der Lohn der Sünde, der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Doch das Geschenk, das Gott gibt, ist ewiges Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Jesus Christus hat den Lohn der Sünde gezahlt. Er ist für mich und er ist für dich gestorben. Der Wochenvers weist uns aber auch auf die Hoffnung hin, die sich für uns Christen mit dem Namen Jesu Christi verbindet. Jesus Christus ist auferstanden. Wir feiern es an jedem Sonntag. Und heute unterstreicht der Wochenvers noch einmal mit ganz dicken und farbigen Strichen. Jesus Christus ist auferstanden. Er hat dem Tod die Macht genommen. Durch seine Auferstehung hat er die Macht des Todes zerbrochen. Und damit hat er unvergängliches Wesen, so heißt es im Vers, damit hat er eine unvergängliche Existenz, hat diesem neuen Leben zum Durchbruch verholfen. Der Predigttext, den ich für diesen Sonntag herausgesucht habe, nimmt diese Realität der Hoffnung auf. Das heißt, da heißt es, Christus hat sich mit uns verbunden. Wir sind mit ihm eins geworden. Dann skizziert der Predigttext mit wenigen Federstrichen diese Wirklichkeit, die Jesus geschaffen hat, in drei gesellschaftsrelevante Bereiche hinein. Ich lese, und ihr könnt gerne auf eurem Sonntagsbrief mitlesen, Galater 3 oder auch auf der Leinwand, Galater 3, die Verse 26 bis 29. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Jetzt habe ich etwas. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Das war die Betonung. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung Erben. Wer den Predigttext im Zusammenhang liest, der erkennt ziemlich schnell, dass es den Gemeinden in Galatien um die Spannung geht zwischen Gesetz und Glauben. Offensichtlich sind in den Gemeinden in Galatien Judenchristen aufgetaucht, die die mehrheitlich nicht jüdisch geprägten Christen vor Ort, den sogenannten Heidenchristen, die diese Heidenchristen dazu drängten, sich der Beschneidung zu unterziehen und sich damit dem jüdischen Gesetz zu unterstellen. Der Weg zum Heil, der Weg zu Gott, zum Reich Gottes und zum ewigen Leben war nach diesem Verständnis nicht mehr das Vertrauen auf die Wirksamkeit des Kreuzestodes Jesu Christi und seiner Auferstehung. Der Weg zu Gott geht nach diesem Verständnis nur über die minutiös eingehaltenen Gesetze des jüdischen Glaubens. Gegen diese Forderungen, gegen die Aufrichtung des jüdischen Gesetzes als Heilsweg zu Gott, wehrt sich der Apostel Paulus vehement. Im ganzen Galaterbrief geht es um dieses eine Thema: Leben unter dem jüdischen Gesetz als Zuchtmeister, so bezeichnet es Paulus, als Sklaventreiber oder Leben aus dem Evangelium. In Galater 5, Vers 1 zieht Paulus dann das Resümee über diese Auseinandersetzung. Er schreibt: Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft, das Joch des Gesetzes auferlegen. In den wenigen Sätzen unseres Predigttextes werden wir an die Taufe erinnert. Und ich will uns heute gerne an unsere eigene Taufe erinnern. Paulus schreibt: In der Taufe ist es zu eurer je persönlichen Wirklichkeit geworden, zu eurer je persönlichen Wirklichkeit geworden, was Jesus Christus am Kreuz für uns Menschen getan hat. In Römer 6, eine ganz bekannte Stelle über die Taufe, beschreibt Paulus die Wirksamkeit der Taufe durch das Geschehen des Untergetauchtwerdens und es wieder emporgenommen werdens aus dem Wasser. Mit Christus der Sünde gestorben. Die Wirklichkeit des Untergetauchtwerdens kann als Ersaufen des alten Adams verstanden werden, als Ersaufen des alten Bernd Denskis verstanden werden. Aber wir sind nicht unten geblieben im Taufwasser, sondern sind wieder emporgehoben worden und damit zu neuem Leben erstanden. In Römer 6 heißt es in den Versen 4 und 5, wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist, werden auch wir in einem neuen Leben wandeln, denn wenn wir mit dem Abbild seines Todes zusammengewachsen sind, dann werden wir auch mit seiner Auferstehung zusammenwachsen. Soweit die Gedanken zur Taufe aus dem Römerbrief. Hier im Galaterbrief, in unserem Predigttext, verwendet Paulus das Bild des Ankleidens für die Taufe. In der Taufe sind wir bildlich gesprochen in Christus hineingeschlüpft, so wie wir morgens in unsere Kleidung hineinschlüpfen. Lange war es bei den Baptisten üblich, zur Taufe weiße Taufkleider anzuziehen. Als ich hier Pastor noch in der Gemeinde war, da gab es diese Taufkleider noch unten in den Schränken. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich im Juni 1969 getauft wurde, da hatte ich solch ein weißes Taufkleid an. Ich wusste, mit der Taufe schenkt mir Gott ein neues Kleid. Er schenkt mir damit ein neues Leben aus der untrennbaren Verbindung mit Jesus. Alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt in der Taufe Jesus Christus angezogen. Mit Christus vereint, so habe ich die Überschrift über diese Predigt gewählt. Mit Christus vereint sind wir, weil Gott uns in der Taufe und durch die Taufe mit dem Kleid Christi bekleidet hat. Für mich klingt hier auch das Gleichnis vom verlorenen Sohn an. Als der zerlumpte, hungrige und abgebrannte Sohn wieder auf sein Vaterhaus zukommt, da rennt ihm der Vater mit aller Macht entgegen und nimmt ihn in die Arme. Der Sohn befreit sich aus dieser Umarmung des Vaters und sagt: Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Und was tut der Vater? Er befiehlt den Knechten: bringt schnell das beste Gewand. Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und steckt ihm einen Ring auf den Finger und zieht ihm Schuhe an. Schlachtet das gemästete Kalb, lasst uns essen und trinken und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. War tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Genau das passiert in der Taufe. Gott hat mir das beste Kleid angezogen. Er hat mich mit Christus bekleidet. Und er hat auch dich mit Christus gekleidet, so du denn auf den Namen Jesu Christi getauft wurdest. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen und seid eine Person in Christus. Nach diesen grundlegenden Gedanken zur Taufe skizziert Paulus mit wenigen Strichen, wie das denn aussieht, einer in Christus zu sein. Er schreibt: Hier ist weder Jude noch Grieche, hier ist weder Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau. Die Unterscheidungen, die Paulus hier aufzählt, sind fundamentale soziologische Unterscheidungen in der damaligen Zeit. Die Juden sind das alte Gottesvolk. Das Gottesvolk, dem die Verheißungen Abrahams und der Segen Gottes zugesagt sind. Ihnen gegenüber stehen die Griechen, und die Griechen stehen an dieser Stelle für alle Heiden, also für den Rest der Menschheit. Und mit einem Federstrich wischt Paulus diese Grundunterscheidung zwischen Juden und Heiden einfach weg. Sie hat keine Bedeutung mehr für die christliche Gemeinde, für das Stehen vor Gott. Gott unterscheidet anders. Ihm ist es egal, aus welcher religiösen Tradition jemand kommt. Wer getauft ist, ist allen anderen Getauften gleich. Hier ist nicht Jude noch Grieche, denn wir Getauften sind einer in Christus. Auch die Unterscheidung von Freien und Sklaven ist für Paulus aufgehoben. Die Radikalität dieser Aussage kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Große Teile der damaligen Bevölkerung des Römischen Reiches lebten als Sklaven. Der Unterschied von Sklaven und Freien war damals fundamental für die Gesellschaftsordnung. Und in diese Situation hinein verkündet Paulus, dass Gott so nicht unterscheidet. In der Gemeinde Jesu treffen sich dann die betuchten, reichen Leute, die vielleicht auf einmal sogar neben ihren eigenen Sklaven zu sitzen bekommen. Unfassbar eigentlich, ne? Da sitzt mein Sklave neben mir oder da sitze ich als Sklave neben meiner Herrschaft, meinem Herrn. Die sozialen Schichten, die es immer gab und gibt, bedeuten auf einmal in der Gemeinde Jesu Christi keine Trennung mehr. Da sitzt heute der Gutverdienende neben dem Arbeitslosen. Der Eigenheimbesitzer neben der Rentnerin, die den Wohnberechtigungsschein hat. Die Chefin neben ihrem Mitarbeiter. Wer getauft ist, ist allen anderen Getauften gleich. Wir verstehen es, dass Sklaven diese Worte gerne hören. Das liegt ja auf der Hand. Aber das Wunder zur Zeit des Paulus ist, dass zumindest zu seiner Zeit auch viele Freie dieses Wort ernst nahmen und in und durch ihr Leben Geltung verschafften. Der Kampf gegen den Greuel der Sklaverei beginnt hier bei diesen Sätzen des Predigttextes des Apostels. Und seitdem ist jede Taufe eigentlich Zeichen dafür. Wir sind alle eins. Wir gehören Christus, ob Sklave, ob Freier. Wir gehören Christus. Das gilt schließlich auch für die Unterscheidung von Mann und Frau. Ob Paulus wirklich ahnte, was er damals in Gang gesetzt hat? Immerhin wissen wir aus Paulus' eigenen Briefen, dass er durchaus Frauen als Leiterinnen ansah, als wichtige Ansprechpartnerinnen anredete. Am Ende seiner Briefe finden wir ja oft so Grußlisten. Und diese Grußlisten, wenn man sie sich genau anguckt, lassen tatsächlich eine Gleichrangigkeit von Frauen und Männern erkennen. Eine uns sonst unbekannte Junia nennt Paulus sogar Apostelin. Apostelin, so wie er sich selbst als Apostel, als Gesandten Jesu Christi bezeichnet. Und auch von Grabinschriften aus der damaligen Zeit wissen wir, dass Frauen im ersten christlichen Jahrhundert alle Leitungsposten in der christlichen Kirche übernehmen konnten. Wenn Paulus sagt, in Christus gilt nicht Mann noch Frau, so scheint das zumindest tatsächlich eine kurze Zeit Wirklichkeit gewesen zu sein. Eine kurze Zeit Wirklichkeit gewesen zu sein, dass diese Unterscheidung in der Gemeinde Jesu Christi unbedeutsam geworden ist. Allzu lange hat diese Sichtweise des Paulus allerdings keinen Bestand gehabt. Je mehr sich das Christentum ausbreitete und je weiter es Teil der Mehrheitsgesellschaft wurde, umso stärker setzten sich auch die alten Kräfte wieder durch und die alten Unterscheidungen. Das Zeitalter Adams, des alten Ions, kam wieder zur Geltung. Die Kräfte, die beharrten, der Beharrung und der Ordnung erwiesen sich als ziemlich stark und durchsetzungsfähig. Das Zeitalter Kains, der seinen Bruder ermordet, erschlägt. Dieses Zeitalter ist doch unter uns mächtig. Jeden Tag hören wir von der Brutalität des Krieges in der Ukraine, im Gazastreifen, im Libanon, im Sudan und. Jeden Tag schlachten Menschen ab. Einfach, weil sie meinen, die gehören noch nicht zu uns. Weil sie anders glauben, weil sie dem eigenen Macht- und Geltungsinteresse entgegenstehen oder weil ihnen der Weinberg gehört, den ich doch gerne haben möchte. Es ist schon so, dass die fundamentalen Aufhebungen der Unterscheidungen, wie Paulus sie für alle auf Christus Getauften beschreibt, in der Geschichte immer nur aufgeblitzt sind. Am Anfang in den ersten Gemeinden und wo sie auch wieder aufgeblitzt sind, und deswegen habe ich dieses Heft hier mitgebracht, das ist auch am Anfang der Reformation. Und zur Reformation gehört 500 Jahre Täuferbewegung, die ich mit vorbereite. Am Anfang ist in der Gemeinde aufgeblitzt und dann auch unter anderem bei der Reformation und zur Entstehung der Täuferbewegung. Gewagt gemeinsam leben. Ich habe euch unser zweites Themenheft mitgebracht. Da schreibt Andrea Strübend im ersten Grundsatzartikel über die frühen Täufer, wie sich aus frei lesenden Bibelkreisen, aus bibellesenden Kreisen, wie sich aus diesen Kreisen auf einmal ein neues Gemeinde- und Kirchenverständnis entwickelt hat. Eine kirchlich-hierarchische Bevormundung, so schreibt sie, wird abgelehnt. Es entstehen brüderliche und schwesterliche Gemeinden. Glaubensunterweisung, Seelsorge, Gestaltung des Gemeindelebens geschieht nicht mehr von oben nach unten, sondern geschieht auf Augenhöhe. Und bis heute finden diese Gemeindemodelle ihren Nachhall in den kongregationalistischen Kirchen. Schließlich, und auch das ist vielleicht nur ein Aufblitzen, begegnet mir die Aufhebung dieser Unterschiede bei Paulus in unserem Grundgesetz und auch in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 durch die Vereinten Nationen. 1948, die Älteren erinnern sich noch dran, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, nach den Grausamkeiten des Zweiten Weltkrieges, werden die allgemeinen Erklärungen der Menschenrechte von 48 Staaten unterschrieben. Nur um sie heute uns mal wieder ins Bewusstsein zu führen. Hier Artikel 1 und 2. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Alle Menschen sind gleich und frei an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen, Artikel 1. Und Artikel 2, Absatz 1. Jeder hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand. Bis heute haben 147 Länder die Menschenrechte anerkannt. Viele von ihnen verletzen sie jedoch Tag für Tag, auch von denen, die sie anerkannt haben. Denn es sind keine universellen Grundrechte. Sie sind nicht einklagbar, weil die Menschenrechte ein Ideal uns vor Augen malen. Sie sind keine rechtsverbindliche Rechtsordnung. Etwas anderes sieht es mit unserem Grundgesetz aus. Aber auch da erleben wir, ich würde fast sagen, wir erleben es zunehmend, dass Artikel 3, der ja ähnlich wie der erste Absatz aus Artikel 2 klingt, dass Artikel 3 in der gesellschaftlichen Wirklichkeit, in unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit, torpediert und oftmals gebrochen wird. Weil das so ist, weil diese Wirklichkeit, dass es die Unterschiede nicht mehr gibt, immer nur aufblitzt in der Geschichte, bin ich davon überzeugt, dass die Wirklichkeit dieses Wortes, da ist weder Jude noch Grieche, weder Sklave noch Freier, weder Mann noch Frau, dass diese Wirklichkeit sich erst in der Vollendung des Reiches Gottes sichtbar darstellen wird und durchsetzen wird. Das ist unsere Hoffnung, die wir mit dem Glauben an Jesus Christus bekennen, dass er wiederkommt und dass sein Reich aufgebaut wird. Aber bis dahin sind wir gefordert, unserer Hoffnung auch einen Ausdruck zu verleihen. Wir sind gefordert, in diesem Sinn Lichter an der Hoffnung anzuzünden, damit der Friede Gottes, damit die Gegenwart Gottes in dieser Welt aufscheint, durchschimmert. Die Kraft und die Möglichkeit erhalten wir von dem, der sich mit uns in unserer Taufe verbunden hat. Die Kraft und die Möglichkeiten erhalten wir von Jesus Christus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Ihr allesamt seid einer in Christus Jesus. Amen. Ich möchte noch mit euch beten, dass sich das Reich Gottes auch durch unser Leben ein Weg bahnt mitten in unsere Welt hinein. Und ich möchte mit euch beten mit Worten eines Friedensgebetes aus Frankreich. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Wir beten gemeinsam. O Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen, und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen. Amen.